SRF 1.
SRF 1.
Hören Sie mal, ich glaube, diese Stimme, die kennen Sie sofort.
Wie geht's dir sonst, Jack? Sonst gut, kann nichts jammern, eine Frau gelernt kennen. Eine gute. Ein Wahnsinn von einer Frau. Eine Frau mit Klasse, eine Frau vor absolut unvorstellbarer Schönheit. Glaubt mir's, Römmel. Wenn ich sage Schönheit, dann meine ich innere und äußere Schönheit. Plus Geschmeidigkeit, plus Intelligenz, plus Coolness, plus Warmherzigkeit, plus Grosszügigkeit.
Typisch der Pedro Lenz, der extrem grossgewachsene Berner Schriftsteller. Bekannt seine Stimme auch wegen der SRF 1 Morgengeschichte. Der Pedro Lenz liest uns aus seinem neuen Roman «Die schöne Fanny» vor. In den nächsten Tagen kommt er in den Laden. Was es für eine Wahnsinnsfrau ist, die der Jack uns hier vorgeschwärmt hat von ihr, das erfahren wir auch noch in dieser Mundartsendung in der Schnabelweide von Markus Gasser. Und einen schönen guten Abend von mir, der Ricarda Trepp.
Ein herzlichen Applaus dem alten Goalie. Ein bisschen mehr Glück für das nächste Mal. Und bis dann ist er dann wieder besser zu Weg. Und er verwünscht dir auf jeden Fall. Es war ein schöner Schuss gewesen, muss man sagen. Aber die Parade, die er zeigt, hat auch. Leider hätte er ihn nicht können haben. Er hat ihn irgendwie nicht recht gesehen. Aber jetzt steht er immer wieder. Und dann auf dem Parkplatz ein frisch Täuschelt auf dem Weg für hei. Und jetzt lässt er seine Taschen ein und das Regi lässt er Karren an. Und dann fahren sie davon, die zwei. Das wäre ein schöner Schluss gewesen, muss man sagen. Und vielleicht einer für ein anderes Mal. Im nächsten Film oder im nächsten Leben. Und wir wünschen dir das auf jeden Fall. Komm, Goli. Jetzt steht er immer wieder. Und dann auf dem Parkplatz. Ein frisch Täuschelt auf dem Weg für hei. Jetzt lässt er seine Taschen ein und das Regi lässt er Karren an. Und dann fahren sie davon, die zwei. Ein herzlichen Applaus dem alten Goalie. Und ein bisschen mehr Glück für das nächste Mal. Bis dann ist er dann wieder besser zu Weg. Und dann verwünscht er dann auf jeden Fall. Und bis dann ist er dann wieder besser zu Weg. Und dann verwünscht er dann auf jeden Fall. Und bis dann ist er wieder besser zu sein. Und dann verwünscht er dir auf jeden Fall.
Zürich West mit dem Song aus dem Film «Der Goalie bin ich» von der Sabine Boss. Es war der erste Roman vom Berner Autor Pedro Lenz. Ein Mundart-Roman, der als Buch, als Hörbuch und eben auch in seiner Verfilmung extrem erfolgreich war. Der Goalie bin ich hat 2014 sogar den Schweizer Filmpreis gekriegt. Ja, und jetzt hat Pedro Lenz einen neuen Roman geschrieben. Wieder auf Berndeutsch. Mit dem Titel «Die schöne Fanny». Unser Mundart-Redakteur, der Markus Gasser, der hat ihn gelesen und hat mit dem Pedro Lenz ausführlich geredet über die schöne Fanny und Themen wie Kunst und Liebe, die in dem Roman wichtig sind. Und er hat sich vom Autor gerne noch ein paar Passagen vorlesen lassen. Einsteigen in das Gespräch, wenn wir darum mit dem Anfang der Geschichte «Die schöne Fanny».
Warum, dass ich genau an diesem Tag, genau zu dieser Zeit, genau beim Louis Bigolütte, würde ich manchmal selber gerne wissen. Auf jeden Fall habe ich es gemacht. Aber wenn ich alles gewusst hätte, was ich heute weiss, hätte ich es möglicherweise nicht gemacht. Nur eben, wenn. Kannst du dir sagen im Hintertrein, wenn? Wenn bringt als Begriff überhaupt nichts. Wenn ich nur wüsste, wo das Vogelisi wäre. Das Vogelisi kommt von Adelboden her. Adelboden liegt im Berner Oberland. Das Berner Oberland ist schön. Sorry für die Abschweifung, bin wegen dem Wenn draufgekommen. Wenn, 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 das nützt mir jetzt alles eine alte Kappe. Und das Berner Oberland können wir sowieso gerade wieder vergessen. Ich war nämlich dann dort, wo ich meistens rumschleiche. Das Alte, Jura Südfuss, Mittelland, Ungerland, Hochnebuland, Eisenbahnerland, postindustrielle Landschaft, Agloland, Zwischenland, Heimatland. Montag am Abend nach den 6. Und dann also hinten an die Von Rollstrasse und beim Louis Lüten. Gut, so hat es angefangen. Ich habe gelütet, habe gewartet, habe noch einmal gelütet, habe weiter gewartet, habe schon überlegt, ob ich aufgeben soll. Und in dem Moment kommt die Frau zur Tür aus. Es war gerade, wie wenn neuem jemand ein Licht hat angezündet. Ich musste gerade einen Schritt zurück, müssen, dass sie mich nicht zu fest blendet. Kein Seich. So eine Frau habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Man muss nicht so alten. Habe gemeint, ich träume. Auch wenn es solche Träume gar nicht gibt. Sie hat mich kurz angeschaut, hat sorry gesagt und ist an mir vorbei und gegen den Bahnhof gelaufen. Wahrscheinlich hatte ich das Mauergang noch weit offen, wo der Louis endlich an die Türe kommt. Die einen hangen Lumpen, in anderen ein paar Pinseln, zwischen den Zähnen Zigarren, original krumm. Jackpot, was machst du denn hier an einem Montag? Nicht, mal wollte ich fragen, was bei dir so läuft. Machst du einen Kaffee? Klar, sowieso, komm hoch, erzähl, erzähl.
Alle, die euch einen Vorgängerroman kennen, Pedro Lenz, die bekommen hier wahrscheinlich ein warmes Gefühl in der Bauchgegend. Das erinnert nämlich schon ziemlich an den ersten Roman «Der Goli bin ich». Ein Erzähler schaut zurück auf den Anfang von einer offenbar ziemlich trauben Zeit, wo man sich natürlich dann gerade fragt, was ist da passiert dazwischen. Und wir haben schon das Ereignis, das das Leben von dieser Hauptfigur total aus dem Gleichgewicht bringt. Die schöne Fanny, wir haben es gehört, als er das erste Mal sieht und sich stracks in sie verliebt. Vielleicht zuerst einen kurzen Blick zurück. Ist die Ähnlichkeit mit dem Goli-Roman, mindestens mit dem Anfang des Goli-Romans, ist die zufällig? Oder hat er da bewusst angeschlossen an eine gute Tradition?
Nein, ja nicht bewusst angeschlossen, aber vielleicht ist es halt so, sage ich, dass jeder Schriftsteller eine Art, wie ein Temperament hat oder eine Kubikmeterzahl. Und ich muss mich ganz nah noch immer haben, um einen Anfang zu finden. Ich muss die Figur ein bisschen gerne haben. Ich muss ein bisschen wissen, wie sie reden muss. Es hat mehr mit dem zu tun.
Also so, dass man schon in den ersten Sätzen spürt, um wer es hier wird gehen.
Ja, mir ist es eben wichtig, dass man die Figur vor allem daran erkennt, wie sie erzählt. An der Art, wie sie redet, tut sie sich offenbaren. Es nützt mir nichts, wenn ich mir überlege, der ist 1,85 Meter und blond und kruselte Haare oder sättige Sachen. Das nützt mir überhaupt nichts als Autor. Ich muss einfach die Figur hören und quasi so wie in einen Dialog treten. Und ich meine, eine gewisse Ähnlichkeit ist jetzt am Anfang schon da mit dem Goli, aber wir merken im Laufe des Romans schon, dass er ein anderer Typ ist, der Jackpot.
Hat es einen speziellen Auslöser gegeben für diesen Roman «Die schöne Fanny»? Ist da etwas zu Grund gelegen?
Ja, es ist ja nicht in dem Sinne ein Schlüsselroman oder ein Roman, der einzelne Figuren genau beschreibt, aber die beiden Maler, die im Roman vorkommen, die Typen, der Louis und der Grunz, die sind inspiriert von Freunden von mir. Und ich habe schon vor Jahren, als ich die kennengelernt habe, immer das Gefühl gehabt, das sind zwei Romanfiguren. Und zwar nicht jetzt nur äußerlich oder wegen dem Beruf, sondern auch wegen der Art, wie sie ihr Leben gestalten. Und die inspirieren mich sehr. Und ich habe ihnen beides gesagt, im nächsten Roman kommen dann ihr vor und dann haben sie gelacht und gesagt, ja, erzähl.
Was ist für euch, in euch noch Wort, der Kern von der Geschichte? Um was geht es im Wesentlichen?
Also für mich gibt es so wie zwei Aspekte. Oder? Das eine ist das Wesen der Kunst, das immer wieder vorkommt. Also was soll Kunst, was darf Kunst, was ist die Aufgabe der Kunst? Jetzt anhand von dem Maler und vom Schriftsteller oder dem, der gerne Schriftsteller werden will. Und natürlich nachher das andere ist die Liebe. Was macht die Liebe mit dem? Vergessen wir, wenn wir jemanden begehren, was die Person vielleicht will. Und das ist ja ein klassisches Motiv natürlich, auch die Liebe von älteren Männern zu jüngeren Frauen.
Ich werde mal zuerst auf einen Jackpot los. Die Hauptfigur, eben der Erzähler. Bis jetzt hat er noch wenig Erfolg gehabt, kaum etwas publiziert. Aber jetzt schreibt er eben an einem Roman. Und der ist jetzt für mich so eine richtig typische Pedro Lenz-Figur. Ein gutmütiger Liri, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben es schon in der ersten Sequenz gehört. Was ist er für euch?
Das ist er sicher auch, ein gutmütiger Liri. Aber er ist natürlich auch, er ist in dem Sinne ein kleiner Träumer. Und das habe ich jetzt nicht erfunden. Oder? Das ist mir schon manchmal begegnet, dass er sagt, schau, ich habe eigentlich den Roman schon geschrieben, den ich schreiben will. Ich habe einen Ort für Ort im Kopf. Und ich kenne so viele potenzielle Schriftsteller, die mir sagen, wenn ich mal herhocken würde, hätte ich den Roman schon im Kopf. Und nachher ist halt jetzt der Jackpot, merkt nachher, wo er wirklich herhockt, dass es nicht so einfach ist, wie er gemeint hat. Und die Erfahrung muss er machen, oder die muss er durch.
In dem Fall kann man schon sagen, eben der Jackpot, das ist schon ein Teil Pedro Lenzers.
Es ist in jeder Figur immer ein bisschen etwas auch von mir drin, natürlich auch von meinen Sympathien und Antipathien in einem gewissen Sinn, wo ich es dann überzeichne oder wieder ein bisschen von mir wegstossen, wenn ich das Gefühl habe, ein bisschen zu nahe an mir selber. Aber klar, ich wünsche mir natürlich immer, dass die Figuren unabhängig von mir funktionieren und dass ich nicht dauernd muss erklären, ich bin nicht der. Beim Goalie musste ich ständig sagen, nein, ich bin nicht Zwitzwil gewesen. Das ist ein technischer
Rekurs. Also im Gefängnis.
Genau. Das ist ein technischer Rekurs, das mit dem Micherzähler. Und ich habe das eben gerne, weil das die subjektivste Art ist, zum Erzählen.
Wenn wir das ganze Personal anschauen in diesem neuen Roman, dann hat es ganz viele, ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, Gutmenschen. Alles sind liebe Seichen, ein wie der andere. Gibt es nie einen Bösewicht bei euch?
Ja, man darf sich das schon nicht täuschen. Ich meine, die zeigen die liebe Seite, wenn sie miteinander unterwegs sind. Aber was wir daheim für Baustellen haben, die wir ja nicht in der Regel nach Hause kehren. Und ich glaube, das muss auch nicht unbedingt, jetzt müssen nicht alle Seiten von einer Figur dargestellt sein im Roman. Und jetzt zeigen sie quasi mit der Sonntagsseite ein bisschen. Und gleich, mal, es ist ein bisschen eine Idealisierung drin, das gebe ich zu. Ich habe natürlich auch einen Grund, wieso dass ich schreibe, ist, dass ich mir eine Welt bauen will, wie ich sie gerne hätte, oder?
Jetzt werde ich ein bisschen tiefer in die Geschichte hineingehen. Die schöne Fanny ist ein Künstlerroman, so viel ist schon rausgekommen. Eine Geschichte aus dem Oldner Künstlermilieu. Die Figuren haben wir auch schon kurz lernen können. Der Jackpot, der Schriftsteller, dann die zwei Maler, die Freunde vom Jackpot, der Louis und der Grunz. Die sind schon ein bisschen älter, er ist noch ein bisschen jünger. Und dann eben die titelgebende Fanny, Kunststudentin und Modell bei diesen zwei Maler. So viel passiert gar nicht an äusserer Handlung im Roman. Es sind keine aufregenden Handlungsstränge jetzt. Wir gehen mit den Künstlern an Ausstellungen und Vernissagen, fahren mit einem Jura, gehen gut essen. Wir sitzen viel daheim und noch mehr in den Beizen natürlich. Alles schön erzählte Episoden. Und dann macht Fanny mit dem alten Grund eine Kulturreise auf Belgien. Das stürzt der verliebte Jackpot ins Elend und das wiederum vertreibt dann die Fanny nicht und sie verschwindet dann für eine Zeit, dass so ganz kurz irgendwie was abläuft. Zu der Liebe von diesen Zweinen, was läuft denn da letzt?
Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist ein bisschen das Kommunikatives. Oder? Jeder hat eine Vorstellung, wie Liebe muss sein, jeder hat eine Vorstellung, was Liebe muss sein. Der Jackpot hat vielleicht auch eine klassische Vorstellung. Oder? Und Fanny, die ist jünger, die hat keine Vorstellung. Das Einzige, was sie weiss, sie will sich nicht vereinnahmen, sie will sich nicht einfahren oder unterjochen. Also sie hat so einen Freiheitsdrang.
Dann kümmert er sich zu fest um sie?
Ja, wahrscheinlich hat er eine Zeit lang ein bisschen zu fest gepickelt und das ist ja nachher unattraktiv. Oder? Das macht ihr Angst, das nimmt ihr ein bisschen die Luft.
Dahinter steht ja so ein bisschen das Konzept freie Liebe. Oder? Also wir erfahren dann schon, die Mutter von der Fanny ist so in diesen Künstlerkreisen unterwegs gewesen als Muse von diesen Mohler und so. Thema Kleinstadtpoem, eben Lob von der freien Liebe, keine Besitzansprüche, gehören mir und sonst niemandem. Das sind eigentlich alles Schlagwörter aus der 68er-Zeit. Ist das heute wieder aktuell oder immer noch aktuell?
Überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist so wie ein Idealbild eben wie ihr gesagt habt, von den Hippies oder von den 68er und wird dort zelebriert. Ob es so ist, so locker, wie sie hier erzählen, weiss ich nicht. Unterdessen habe ich natürlich auch mit vielen Leuten geredet aus dieser Zeit. Ich war ja dann noch ein Schulbub und habe es nicht als Erwachsener erlebt. Und man hört alles Mögliche und im Hintergrund wird ja die Jugend gerne verklärt. Aber nicht, weil sie vielleicht besser war, sondern weil man halt dann noch jung war.
Jetzt nimmt mich ja gleich in dem ganzen Zeiten von der Frau noch ein bisschen mehr Wunder in diesem Spiel mit der freien Liebe, damit wir sie ein bisschen lernen kennen. Bitte euch, die Textstelle dazu zu lesen, wo die Fanny das erste Mal beim Jackpot daheim ist.
Die Fanny hockt bei mir in Stuben auf dem Teppich. Auf dem Schoss hat sie ein Buch, das sie einfach aus meinem Büchergestell gezogen hat. Es heisst «Eisenbahnen Europas». Und ich könnte beim besten Willen nicht mehr sagen, warum das Buch bei mir im Büchergestell ist und ob ich es überhaupt schon irgendeinmal angeschaut. Die Fanny tut das Buch zurück ins Gestell und zieht eins raus, das gerade nebenan steht und auch von Uhren handelt. Sie schaut es gleich sorgfältig an wie vorher das mit den Eisenbahnen. Das verwundert mich, weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass Pfanny an Eisenbahnen oder an Uhren interessiert ist. Lang sagt sie nichts, dann tut sie das Buch auch wieder zurück. Sie nimmt ein anderes raus, eins, das ich einmal von Ex-Freundin bekam, mit schwarz-weiss Fotos von Man Ray, einem Fotograf von früher. Ich wollte etwas sagen, aber ich merke gerade noch, dass es besser ist, zu schweigen und ihr zuzuschauen, wie sie mit ihren grossen Augen das Buch anschaut. Ich finde es unglaublich, wie sie schaut. Ich habe gerade das Gefühl, sie will kein einziges Detail überschauen. Und außerdem kommt es mir vor, wie wenn sie in dem Moment gar nicht bei mir in der Stube wäre, sondern in diesen Bildern und in dieser Zeit. Sie sagt keinen Ton, schnauft kaum und schaut und schaut und schaut und schaut sich fast die Augen wund. Es geht etwa eine halbe Stunde so. Dann legt sie das Buch neben sich am Boden. Nachher nimmt sie ein Silva-Buch über einen Jura in die Hand. Sie schaut die Fotos wieder so an wie vorher die von Man Ray. Aber plötzlich geht sie zurück in die Gegenwart und es kommt mir fast vor, wie wenn sie erst jetzt wieder merken würde, dass sie nicht alleine ist. Oh, der Grödivan, lass mal, was da steht. Zuerst die Gletscher, danach die Bäche haben die atemberaubenden Felsformationen aus den Kalkablagerungen eines urzeitlichen Meers vor rund 200 Millionen Jahren verursacht. Schau, das sieht so abgespaced aus, wie wenn es ein Architekt genau so hätte entworfen. Der Architekt heisst lieb Gott. Ja, bravo, merci. Bist du noch nie dort gewesen? Nein, und du? Sicher, ist eine tiptoppe Wanderung. Von Noiregungen ruchen ist es nicht weit, 3 Stunden höchstens. Und da oben kannst du ein Fondue essen und nachher mit dem ganzen Käse und gebig weiss wie im Bauch auf die andere Seite runterstogeln an Neuenburgersee und dort kannst du auch aufzug. Ich weiss nur gerade nicht mehr, wie der Ort heisst. Wenn du mal Zeit hast, gehen wir zusammen her. Würdest du wirklich mitkommen? Hey, Fanny, das ist keine Frage, mit dir jederzeit. Wieso hat sie mich gefragt, ob ich wirklich mit ihr auf den Grand Divan würde? Merkt sie denn noch nicht, dass ich mit ihr alles würde machen, ganz gleich, was es ist? Möglicherweise hat sie noch gar nicht gecheckt, wie nervös dass sie mich macht. Genau den Eindruck macht sie jetzt auf mich. Es kommt mir vor, wie wenn sie keine Ahnung hat, wie es um mich steht.
Das ist so ein bisschen der Kern dieser Beziehung. Er ist wahnsinnig verliebt und will viel mehr. Und sie ist schon gern bei ihm und mit ihm, aber es ist offenbar entweder naiv oder auch vielleicht ein bisschen abgerührt. Wir haben zwar vorhin schon gehört, sie weiss es noch nicht, was das so alles soll. Jetzt beim Jackpot haben wir gesagt, er ist ein lieber Sieg, er ist ein Künstler, er ist ein Zweifler. Wer ist die Fanny für euch, Pedro Lenz?
Die Fanny ist ein bisschen das Mysterium und natürlich ein bisschen idealisiert. Und sie wird ja der Künstlerin. Sie ist in der Ausbildung. Und etwas, was sie schon hat, was vielleicht er noch zu wenig hat, ist die totale Ergriffenheit von Schönheit. Also sie kann stundenlang etwas anschauen und vergessen, was sie ist. Und diese Ureigenschaft hat sie offenbar angeboren. Also, das ist nicht eine bewusste Haltung, was sie jetzt schon gelernt hat in der Kunstgewerbeschule, sondern das ist einfach etwas von ihr. Das ist auch etwas, was natürlich ihn fasziniert. Er spürt auch, aha, die hat die Gabe, sich in die Ästhetik hineinzugeben. Er ist noch so ein bisschen zerstreut.
Es fällt mir auf, dass wir von ihr relativ wenig erfahren. Also viel weniger auf jeden Fall als von allen anderen Hauptfiguren. Und was wir erfahren, erfahren wir eben fast nur indirekt, so über die Spiegelung, durch die Männer, die sie sehen und beschreiben. Warum erfahren wir von ihr nicht mehr?
Das ist eben auch ein bisschen eine Realität oder ein Schicksal von interessanten Frauen, oder? In der Geschichte jetzt, in der Kunstgeschichte beispielsweise, dass sie ja fast immer nur von außen beschrieben werden, oder? Marilyn Monroe, um nur ein Beispiel zu nehmen, ist einfach eine Projektionsfläche. Wir wissen relativ wenig, was sie eigentlich wollte, was sie eigentlich denkt. Wir wissen, mit wem sie zusammen war, wir wissen, welche Filme das sie gemacht hat. Aber was ist ihr Sinn? Über das gibt es wenig Informationen. Und das ist ein bisschen eine Realität. Leider.
Aber dir als Schriftsteller hättet ihr jetzt die Möglichkeit gehabt, den Spiess umzudrehen. Und innen heisst du die schöne Fanny. Also sie ist ja die Hauptfigur, titelgebend, ihre Psychologie auszuschaffen. Die Psychologie von einer Frau, die von allen Männern begehrt wird. Ja, da erfahren wir wenig darüber.
Die hätte etwas müssen machen, was ich nie mache. Nämlich über etwas schreiben, was ich selber nicht recht weiss. Ich schreibe immer lieber. Ich bleibe immer auf der sicheren Seite, quasi wie einer, der am Ufer fischt. Oder das Wasser wäre unsicher, dort probiere ich etwas rauszufischen, aber ich selber probiere auf sicherem Boden zu stehen. Und wenn ich mich jetzt, sagen wir, in den Kopf von dieser Fanny versetzt hat und über ihre Gefühls- und Innenwelt hat geschrieben, dann wäre es dann gleich nachher die Innenwelt von einer 50-Jährigen gewesen und nicht von einer 20-Jährigen Frau. Also das, ich hatte ein bisschen Angst vor dem, ja.
Thema Humor. Der Humor ist wie in jedem Buch von euch ganz wichtig und die Liebe zu den Menschen. Das spürt man in jedem Dialog in diesem Roman. Ich habe noch einen Beize-Dialog rausgepickt, der schön zeigt, wie die Mannengesellschaft hier mit Sprüchen aufschaukelt. Der Jackpot geht in seine Stammbeiz. Dort sitzt sein Freund Grunz, der zurück ist von dieser Reise auf Belgien, wo er eben mit dem Jackpot seiner Flamme der Fanny gemacht hat.
Salut zusammen. Alles gut bei den frisch frisierten Frauenverführer. Jackpot, alter Tagträumer, bärst du auch wieder einmal? Hehe, nicht stürmen, ich bin alles in allem mehr in diesem Kaffee als in meiner eigenen Wohnung. Ich weiss gar nicht, für was ich noch Mietzins zahle. Und du, Grunz, wieder zurück von der belgischen Flachetappe. Hast du etwas Interessantes gesehen im Land vom Rembrandt, ich meine ausser Pfanne? Wie du siehst und hörst, bin ich tatsächlich wieder zurück. Aber wenn ich für einmal ein bisschen pingelig sein darf, der Rembrandt ist Holländer, Jackpot. Holländer, nicht Belgier. Das ist etwa nicht so ein grosser Unterschied. Aha, das ist kein grosser Unterschied. Und wenn ich dir würde sagen, der Johann Cruyff sei Belgier, dann wäre das auch kein grosser Unterschied. Das ist etwas anderes. Der Cruyff hat nie gemalt. Das kann noch kommen, glaubt mir's, das kann noch kommen. Heute meint eine Menge von diesen gelangweilten Prominenten müssen im Alter noch ein bisschen den Pinsel schwingen. Ja, und Teil meinen, sie müssen im Alter noch möglichst junge, möglichst gut aussehende Begleiterinnen mit auf ihre Reisen nehmen. Wenn ein Begleiter intelligent genug ist, um zwischen Jahrgang und Qualität zu unterscheiden, dann schaut sie möglicherweise eher auf Qualität und kommt zum Beispiel mit mir auf Belgien. Weisst du was, Grund? Du redest fast wie ein Autoverkäufer. Die wollen meistens bei diesen Autos, die schon viel zu viele Kilometer haben, auch irgendetwas von Qualität erzählen.
Ja, die Sprache, das ist für mich wirklich ganz typisch für eure Geschichte, Petra Lenz. Das war jetzt ein prächtiges Beispiel für sogenannte, wir haben auch in den 80er Jahren Sponti-Sprache gesagt, also wenn man so wild Metaphern mischt und Bilder kreiert und das Ganze immer mit einer Selbstironie, mit einem Augenzwinkern. Die sind selber auch Restaurantbesitzer, das Alte, das Flügelrad bekannterweise beim Bahnhof. Ist das die Sprache, die wir hier hören, die ihr im Flügelrad gehört?
Ja, auch ein bisschen, aber vielleicht weniger, weil das Flügelrad ist ja mehr ein Essrestaurant, also wo die Leute gehen essen. Und am meisten Sprüche gehört man in diesen Beizen, wo mehr getrunken wird. Oder im Tierraum. Und es gibt dort zum Beispiel das ganz legendäre Café Ring. Und dort gehen viele Handwerker her, gehen Versicherungs... dort geht eigentlich alles her, du Alte. Und dann beim Kaffee, beim Znüni, hat man ändert Zeit, um so ein bisschen... Sehrige Sprüche
und dort sieht man den Pedro Lenz im Eckeli sitzen, versteckt hinter einer Zeitung und aufnehmen und mitschreiben.
Ich kann das nicht, weil die erkennen mich sofort. Aber ich will mitleiden. Und es ist ja auch so, ich gehe ja nicht in die Beize, um Ideen zu sammeln, aber manchmal hocken in die Beize und dann habe ich das Gefühl, dass sie plötzlich die Runde auf einem sprachlichen Niveau, dass es gerade würde rendieren, das aufzuschreiben. Mhm,
das machen die dann auch.
Mache ich dann auch daheim.
Wie viel an dieser Sprache ist Poesie und wie viel ist 1:1?
Ich habe eben das Gefühl, das kann man gar nicht sagen, weil es gibt ganz viele Leute, die poetisch sind, ohne dass sie es recht wissen. Ich habe Freunde, die sehr viele so rhetorische Figuren brauchen, eben Metaphern erfinden, mit Verdoppelungen arbeiten, mit Repetitionen arbeiten, die sehr poetisch sind. Aber wenn ihnen das sagen würde, sie sagen, du spinnst, ich habe nichts mit dem zu tun. Gehen wir weg mit Literaturtheorie. Oder? Aber sie sind einfach poetisch von Natur aus. Und ich glaube, das ist natürlich ein Werkzeug, das eigentlich jedem zur Verfügung steht. Aber wir haben jetzt vielleicht nicht so, in der Schweiz nicht so eine ausgeprägte Anerkennung für das, weil man bei uns noch schnell einmal sagt, liefern, nicht liefern. Oder?
Aber dank ihm, dank dem Berner Autoren Pedro Lenz, haben auch so all die Beizenhocker, die vermeintlich einfacheren Leute mit ihrer poetischen Sprache einen ganz guten Anwalt. In seinem neuen Roman «Die schöne Fanny» kommen sie auf alle Fälle wieder ausführlich drin zu Wort. Der Roman «Die schöne Fanny» kommt beim Kosmos Verlag raus. In den nächsten Tagen gibt es ihn dann in den Läden. Das ist SRF 1, Donnerstagabend bis um 10 Uhr, unsere Mundartsendung «Schnabelweit». Erklärungen zu Wörtern, Sepp, kriegen Sie bei uns im Briefkasten amix. Ihre Fragen, die beantworten wir auch heute nach dem Linard Bardil, dem Mich Gerber und dem Max Lesser. «Das Leben ist». Ja, und eins kann ich Ihnen von unserem Mundartredakteur Markus Gasser mal schon mit vorausgeben. Etwa die sind Fragen einfach einmal gestellt. Die Antworten zu finden, zum Beispiel die Endung Otto, zum Beispiel beim Gericht Risotto. Was die bedeutet, ja, für die Antwort, hat er ein bisschen länger müssen suchen. Aber sie kommt.
Das Leben ist gut. Ich habe einen Hut, einen Schatz und drei Kinder. Andere haben es minder, das Leben ist gut. Das Leben ist gut, auf den Zwetschgenbäumen ruht. Ein Lied, das ich mag, ein Lied jeden Tag. Das Leben ist gut. Das Leben ist gut, auch wenn es jemand tut. Ich glaube, ich kann sagen, ich komme es heben, das Leben ist gut. Noch ein paar Mal, wenn alles noch schläft, steh ich auf, komm abend in den Hof. Und losen in die Nacht, ob da jemand wacht, wo mein Geschwafel im Ohr hat und ob der Humor hat. Noch einmal, wenn alles noch schläft, steh ich auf, geh abends in den Hof und losen in die Nacht, ob da jemand wacht, wo mein Geschwafel im Ohr hat und ob der Humor hat, dass ich mit mehr Mut. Dass ich mit mehr Mut könnt behaupten.
Das Leben, meine Damen und Herren, ist doch gar nicht so schlecht.
Vor allem mit einem guten Znacht und einem Gläschen Wein vielleicht noch dazu oder einem richtig schönen Tee noch, bevor es dann ab Richtung Bett geht. So Rezepte findet man heute ja im Internet millionenfach und über die haben die ganz abenteuerliche Namen. Der SRF1-Hörer Edith Utz von Niederrohrdorf, ihr ist zum Beispiel aufgefallen, dass neben Risotto sonst auch noch ein paar Gerichte gibt mit der Endung Otto. Zum Beispiel Gerstotto, Hirsotto, Hörnliotto, scheint sogar Kartoffelotto. Von wo, fragt Frau Utz, kommt die gemeinsame Endung Otto? Das sind ja alles eigentlich Eintopfgerichte, aber das können ja nicht die ganze Erklärung sein. Recht hat sie, sagt unser Mundartexperte Markus Gasser. Er hat die ganze Erklärung.
Wie, wenn und wo genau das Gericht Risotto entstanden ist, das lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. Aber wir wissen, dass es schon Ende des 19. Jahrhunderts in Piemont, also einer an den Walliser Bergen, ein traditionelles Gericht war. Das Wort Risotto ist offenbar erst viel später entstanden als Gericht. Ursprünglich kommt es aus dem Mailänder Dialekt, aus dem lombardischen Risotto. Und das ist noch dies noch dann als Risotto in die italienische Hochsprache aufgenommen worden. In geschriebenen Quellen taucht das Wort Risotto erst im 19. Jahrhundert auf und dann ist das Gericht ja im wahrsten Sinn des Wortes schon lange in aller Munde gewesen. Nehmen wir das Wort einmal auseinander. Der erste Teil, Riso, ist italienisch für Reis. Der zweite Teil ist die Endung Otto. Hat natürlich mit dem Vornamen Otto überhaupt nichts zu tun. Am Schluss von einem italienischen Wort kann Otto verschiedene Bedeutungen haben. Es kann einerseits verniedlichend oder kosend sein. Ein Tigerbaby zum Beispiel heisst auf Italienisch Tigerotto. Im Französischen gibt es eine ähnliche Endung mit dem gleichen Ursprung wie das italienische Otto, nämlich O, geschrieben O-T. Und das O im Französischen tut O Sachen verniedlichen. Der Pierre, das ist der Peter, und der Piero, das ist der Peterli. Zurück zum Italienischen. Die Endung Otto kann eben auch das Gegenteil, nämlich eine Vergrößerung, Vergröberung oder Verstärkung ausdrücken. La camicia, das ist ein Hemdli, il camiciotto, das ist ein grosses Hemdli oder eins aus grobem Stoff. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie das Wort Risotto könnte entstanden sein. Entweder ist die Otto-Endung eine Verniedlichung, dann wäre Risotto ein Kosename für die populäre Art von Reisgericht, übersetzt quasi als das Riesli, ähnlich wie im Schweizerdeutschen das Bierli oder das Käffeli, etwas Alltägliches, das man gerne hat. Oder dann bedeutet das Otto genau das Gegenteil, nämlich eine Vergrösserung. Und dann könnte es ausdrücken, dass das Risotto eine grössere Einheit ist, wo die einzelnen Reiskörner sozusagen zu einem grösseren Ganzen verschmolzen sind. Also Risotto wäre dann einfach das Gericht als Ganzes. Welche von diesen zwei Möglichkeiten die richtige ist, das kann ich nicht sagen. Klar ist auf jeden Fall, dass die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr verstanden wird. Weder im Deutschen noch im Italienischen. Jetzt noch Gerstotto, Hirsotto, Hörnliotto und Kartoffelotto, die Frau Utz alle auch erwähnt. Das sind ziemlich junge Wortschöpfungen. Und weil die ähnlich gekocht werden wie Risotto, aber eben mit einer anderen Basis als Reis, hat man ihnen einfach den gleichen Namen mit der Endung Otto gegeben. Das ist übrigens nicht ein rein deutsches Phänomen. Auch im Italienischen gibt es mittlerweile ein Orzotto. Und das ist genau das gleiche wie das deutsche Gerstotto.
Alles Otto, oder was? Wenn Sie das nächste Mal also Risotto essen, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, was für eine lange und komplizierte Geschichte im Namen von dem Gericht steckt. Sind Sie in Ihrer Jugend auch amix zu Licht gegangen? Oder es geht Ihnen wie mir? Sie haben keine Ahnung, was denn das heisst, zu Licht gehen. Der SRF-Hörer Peter Schmidt, der hat den Ausdruck von über 90-jährigen Freunden gelernt, wie er in einer E-Mail uns schreibt. Die Freunde, die haben ihm gesagt, zu Licht gehen, das hat früher im Zürichbiet geheissen, die Liebste, die Schätzeli, besuchen. Ja, und jetzt möchte der Peter Schmidt mehr über den Ausdruck von seinen Freunden wissen.
Und Peter Schmidt, seine Freunde haben recht. Laut dem SDS, dem Sprachatlas der Deutschen Schweiz, ist «zu Licht gehen» oder seltener «leichtere» der typisch Zürcher Ausdruck für einen sogenannten «Kiltgang». Was der «Kiltgang» ist, das wird im SDS noch ausgedeutscht als «traditioneller abendlicher Besuch eines Burschen bei einem Mädchen». Ursprünglich hat «zu Licht gehen» einfach einen Besuch am Oben bei Kerzen- oder Lampenlicht bezeichnet. Darum «zu Licht gehen». Aber nicht speziell nur für Liebende. Aber schon aus dem frühen 18. Jahrhundert gibt es Belege, die zeigen, dass die Bedeutung von «zu Licht gehen» auf einen Kiltgang übergegangen ist. Im Idiotikon habe ich einen schönen Beleg für «zu Licht gehen» gefunden. «Anneli, Susanneli, stand auf und mache Licht. Ich höre etwas rumpeln, ich meine, es sei ein Dieb.» Na Wägerli, es ist die Nachbars Jockebli. Er will zum Anneli zu Licht. Zu Licht gehen, das hat man nicht nur im Kanton Zürich gesagt, sondern laut dem SDS fast in der ganzen Nordostschweiz, Kanton Schaffhausen, Thurgau, Glarus und in Teil der Kanton Aargau, Zug, Schweiz und St. Gallen. Der Brauch vom Kiltgang ist aber schon seit längerem aus der Mode gekommen. Schon bei den Befragungen für einen Sprachatlas, das war in den 1940er, 50er Jahren, hat ein Teil der älteren Gewerbsleute angegeben, dass der Kiltgang oder die Bezeichnung dafür veraltet sei. Aber vorher war er praktisch in der ganzen Deutschschweiz verbreitet, einfach unter anderen Bezeichnungen. Im Westen und im Nordwesten von der Schweiz hat man zu Kilt gehen, respektive zu Kilt gehen, gesagt. Kilt, das ist ein altes Wort für Nacht und für Feisteri. Und im Schwarzbubenlang, Laufental, dort könnte man die Variante zu Kilt gehen. Im Fricktal und um Basel hat es den Ausdruck gegeben, auf Karess gehen oder auf Karisierung gehen. Im Wallis in der Abwandlung «go karisieren». Weiter hat man im Kanton St. Gallen und im Appenzellischen «auf oder zur Spinne gehen» gesagt. Und das hat ursprünglich das gemeinsame Spinnen, also eine Fadenspinne, bezeichnet. In den Kantonen Uri und St. Gallen war auch «zur Stube gehen» verbreitet und im Kanton Schweiz «ts Dorf gehen» oder «dorfen». Im Bündnerland schließlich hat man gesagt «ts Hängert gehen» oder «hängerte». Hängert oder Hängarten, das ist ursprünglich der Heimgarten, hat der Platz zwischen mehreren Häusern bezeichnet, wo sich die Leute am Abend zum Reden, Spielen, Arbeiten getroffen haben. Im SDS heisst es noch weiter «Kiltgang». Der Bursche besucht immer das gleiche Mädchen. Sein wiederholter Besuch gilt als mehr oder weniger bindend, als eine Art Vorverlöbnis. Der Besuch spielt sich zwischen Nachtessen und 11, 12 Uhr in der Stube der betreffenden Familie ab, meist in Gegenwart der Eltern. Komplizierte Sache, das Daten vor 100 Jahren.
Ja, und mit den Eltern zusammen, ich weiss ja nicht, wie ich das gefunden habe. Bezeichnung an sich, die sollte man aber wieder aufblühen lassen, finde ich. Zu leicht gehen, ah, das ist doch einfach schön.
Auf dem Land, da ist alles noch wie früher. Der Stall voller Kühe und der Garten voller Hühner.
Bei uns auf dem Land, kannst du es glauben, da steht die Kille noch im Dorf und das Matschi neben dem Aromat.
Bei uns auf dem Land, da hockt man z'Abend in den Beizen. Der Hanf wächst bei uns noch zwischen Mais und dem Weizen. Bei uns auf dem Land kannst du nur recht die Schweizer finden. Weil alles, was euch stört, lässt mir im Pschütti-Loch verschwinden.
Bei uns auf dem Land. Bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land.
Bei uns auf dem Land, da ist die Welt noch in Ordnung. Die Frau steht am Herd und der Herrgott ist noch zornig.
Bei uns auf dem Land, da werden die Schäfchen noch geschoren. Und wenn der Bub nicht essen will, dann gibt es ein paar Atoren.
Bei uns auf dem Land, da melkt der Bub nicht nur mehr Kühe. Maschine auf, für sich und genießt das auf seinem Stühli.
Bei uns auf dem Land, da wird noch hemmungslos gelacht, wenn man Witzli über Sex mit der Milchmaschine macht.
Bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land.
Bei uns auf dem Land gisch alles für dein Papi. Bei uns auf dem Land gisch alles für dein Mami. Manchmal gibt's dafür ein Rädchen vom Salami. So ist das bei uns auf dem Land, Gott verdammt.
Es wird dann noch ganz anders geschlucht in den letzten 20 Minuten hier in der Mundartsendung Schnabelweit auf SRF 1. Anders als hier das Trio Heinz der Specht mit Böjul. In der Mundartsendung Schnabelweit kommt jetzt der Familienname Dünki zur Sprache. Mein Kollege Markus Gasser, er hat mit dem Noldi Hammer vom Schweizerdeutschen Wörterbuch über die Herkunft und Bedeutung von dem Namen Dünki geredet. Hören wir zuerst einmal die Frage, die uns die Hörerin auf den Beantworter geredet hat.
Das ist Kathi Bösch. Mein lediger Name hat Dünki geheissen. Und über den möchte ich gerne mehr wissen, wenn das irgendwie möglich ist. Danke vielmals.
Kathi Bösch Dünki aus Winterthur schreibt, ihre Grosseltern haben erzählt, dass sie früher von Dünki geheissen haben und dann verarmt seien und den Titel verloren haben. Stimmt das und woher stammt das Dünki bzw. Dünki mit T geschrieben ab? Das fragt sie. Noldi Hammer, was könnt ihr ihnen antworten?
Über eine allfällige, adlige Herkunft von der Familie Dünki bzw. Dünki ist in der entsprechenden Literatur nicht mehr bekannt. Der Familienname ist jedoch schon früh im 15. Jahrhundert in der Zürcher Landschaft, so zu Ossingen und zu Rohrbass, dort schon 1440 ist Hans Dünki erwähnt, später dann auch zu Trülliken und zu Glappfelden, wie auch zu Embrach und zu Freienstein alt eingesessen. Und noch heute gibt es ca. 520 Personen, die den Namen Dünki tragen.
Und was bedeutet er?
Dünki oder Dünki ist formal eine Ableitung auf «i» zum Verb «dunken», mit der allgemeinen Bedeutung «etwas in eine Flüssigkeit eintauchen». «Dunken» hat aber im älteren Schweizerdeutsch auch die Bedeutung von «etwas färben».
Dann könnte man also sagen, der erste Namensträger Dünki oder Dünki, das war ein Handwerker, der Stoff gefärbt hat.
Ja, aber es hat eine kleine Einschränkung dabei. Und das hängt mit dem «i» am Schluss zusammen. Das «i» hat nämlich einen speziellen Charakter. Und zwar haben die Verben auf «i», die dann zu Substantiv geworden sind, eben wie Dünki, meist einen leicht abwertenden Charakter. Wie zum Beispiel ein «Jabi», wo für einen ungeschickten Rasierer gebraucht wird. Oder ein Schuhni für einen leicht geringschätzigen Gebrauch für einen Schuhmacher. Oder ein Klütteri für jemanden, der nicht recht Stand gebracht hat. Und so haftet auch am Namen Dünki der leicht abwertende Ton an. Offenbar hat der erste Namensträger halt sein Färberhandwerk nicht allzu fachmännisch ausgeführt.
Ja, nicht immer gehen unsere Familiennamen auf eine glänzende Eigenschaft oder Herkunft zurück. Zum Glück ist das aber schon lange her, sodass die Namen entstanden sind und dann müssen wir uns auch nicht mehr mit dem ersten Namensträger identifizieren. Als letztes stellen wir Ihnen in unserer Mundartstunde, der Schnabelweit, neue Berndeutsch-Wortfächer vor. Falls Sie jetzt nicht genau wissen, was das ist, so ist es mir auch gegangen. Berndeutsch-Wortfächer. Boah. Lassen Sie sich mal überraschen. Es klingt unheimlich schön. Der Blick und der Göhle machen das auch. Das darfst du nicht. Singen Sie. Mal. Zwischendurch ein bisschen fluchen vielleicht. Hm?
Sag Gott, sie Mann ist auch so wie mir. Geht sie dir auch auf den Sack? Es ist ganz schlimm, und ich sage dir, ich glaub, es ist Zeit, dass ich pack.
Yeah.
Sie sagt, hau klapp, wenn du am Pissen bist und zu viel, so viel Bier. Darf nicht ins Bad, wenn sie am Duschen ist. Die Frau ist immer so stier. Sie hat mir gesagt, das darfst du nicht. Rasiert sich nicht mal ihre Beine. Ah, Mann, ich glaub, ich hab's gesehen.
Ich liebe noch mit den Jungs unterwegs. Auch oh, komm, wir nehmen noch eins oder zwei. Und nicht mehr zurück, zurück zu dieser Hex.
Sie nehmen noch ein
Wilfried Stüdeli.
Hey, du bist ein richtiger Büffel, Dackel, du Söchel, du Fatzelkeib. Heiliger Beck. Hafenkäse, ein richtiger Hafenkäse ist das.
Der Schimpfwörter bei uns auf SRF 1, also dafür braucht es sicher ganz einen guten Grund. Ja, und der Grund, das sind zwei neue sogenannte Wortfächer. Jetzt haben wir es, Wortfächer. Letzte Woche sind die rausgekommen. Ich meinte von diesen Wortfächern mit dem Titel «Flüch und Schlemperlige». Da stehen 52 wüste berndeutsche Ausdrücke drin. Und der zweite Wortfächer, der ist voll von Fremdwörtern, die schon lange im Berndeutsch heimisch geworden sind. Und er hat den witzigen Titel «Einbürgerte Ausländer». Unser Mundartredakteur, der Markus Gasser, er hat die beiden Wortfächer angeschaut und klärt zuerst einmal, was denn das eben überhaupt ist, so ein Wortfächer.
Ja, die Wortfächer, die muss man sich so vorstellen, das ist ein Bündel von Kärtchen, etwa so lang wie ein Smartphone und etwa halb so breit, dass also so schmale Streifen, zusammengehaben von einer Schraubniete. Und wenn man die Kärtchen auffächert, dann sieht man auf jedem Blatt ein Wort. Das Ganze sieht schlicht und elegant aus, zweifarbig gedruckt, weiss-rot das eine, weiss-pink das andere. Das sind nicht die ersten Wortfächer, die die beiden Berner Geschwister Anja und Matthias Vatter herausgegeben haben. Zwei davon gibt es schon, beide auf Hochdeutsch. Ein mit 96 zu wenig beachteten Adjektiv und ein mit 52 Komplimenten. Für die zwei neuen berndeutschen Wortfächer haben Anja und der Matthias Vatter ihren Cousin Ben Vatter ins Boot geholt. Der ist Musiker und Mundartkolumnist, der kennt sich also aus mit dem Berndeutsch. Der eine Wortfächer heisst «Einbürgerte Ausländer», das sind also eindeutschte Fremdwörter. Der bringt einerseits alte Klassiker führen, wie ein Branchli für ein Schokistängeli oder ein Gellerettli für eine Armbanduhr. Aber dann ist auch aktuelle Jugendsprache vertreten, mit «Chillen» zum Beispiel oder «SMSle». Ein paar von diesen 52 Fremdwörtern in diesem Wortfächer, zum Beispiel «Joe» oder «Schutte», scheinen auf den ersten Blick ein bisschen banal, aber sie machen einem dann doch bewusst, dass auch die einmal linguistische Ausländer gewesen sind und unterdessen aber schon so lange in Dialekt eingebürgert worden sind, dass einem die fremde Herkunft gar nicht mehr auffällt. Die einzige Schwäche, die ich bei diesem Fremdwörterwortfächer finde, sind die paar Begriffe wie «Chapeau» oder «Partout», die ja nicht unbedingt typisch für Berndeutsch sind, sondern auch im Hochdeutsch gebraucht werden, in anderen Schweizer Dialekten sowieso. Besonders gut dünken mir die etymologischen Angaben, dass also bei den Fremdwörtern steht, wo sie sprachlich herkommen. Fast noch etwas unterhaltsamer dünkt mir der zweite von diesen Wortfächern, der mit den Flüchen und Schlemperlig. Beim Durchblättern musste ich mehr als einmal schmunzeln. Da hat es wunderbare, fast vergessene Schimpfwörter drin, die einem richtig gelustet, die gerade zu brauchen. Stecken, Töri, Möff, Beieresu. Schade nur, dass bei diesem Wortfächer nicht auch die Herkunft erklärt wird von diesen Schimpfwörtern. Der Flüch- und Schlemperligen-Wortfächer, das hat man eigentlich immer im Hosensack gehabt. Irgendjemand oder irgendetwas geht einem ganz sicher gleich wieder auf den Wecker und dann hat man aber die richtigen Wörter parat. Eine super Idee haben auch die Herausgeber gehabt, die drei Vaters. An der Vernissage der Wortfächer haben sie den ersten Berner Schlemperligen- und Flüch-Wettbewerb durchgeführt. Wie der rausgekommen ist und wer ihn gewonnen hat, das habe ich leider nicht erfahren.
Flüche und Fremdwörter in Form von Wortfächer, zum einfach in den Hosensack mitnehmen. Rausgegeben haben die Wortfächer das geschwisterte Paar Vater und Vater zusammen mit ihrem Cousin, am Ben-Vater. Kaufen kann man die Wortfächer auf www.wortfächer.ch oder in verschiedenen Buchhandlungen, zum Beispiel im Laden «Erlesen – Raum für gedruckte Feinkost» im Kulturzentrum Proger zu Bern. Das war es von dieser Schnabelweite von heute. Redaktion hatte der Markus Gasser und der André Perler. Für die Musik verantwortlich der Rolli Lütti. Und ich bin Ricarda Trepp. Wünsche allen noch einen ganz vergnügten Donnerstagabend weiterhin hier bei uns auf SRF 1. Schauen wir noch raus für in einer Woche das Programm von der Mundart-Sendung. Da sind wir schon wieder zu Bern, also respektive mal beim Berndeutsch. Dann geht es um junge Berner Troubadour wie der Mischa Weiss, der Edu Baumgartner oder der Oli Kerli. Und von ihm, von dem Oli Kerli, da hören wir jetzt gerade noch eins von seinen Liedern. «Ich auch mit Kater».
Ich wache auf, liege da, hab Kopf, es brummt und zurrt und die Augen auf. Na dies na, höre wie mein Kater schnurrt. Du mit deinem mühsamen Geschmött, hättest mir's lieber vorher gesagt, dass ich nicht viel trinken sollte, damit's mir heute besser geht. Drum hei ich und mein Kater immer, wenn wir uns drei sehen, ging es riesen Theater und mein Kopf tut schon ein paar weh. Meine Blase, die tut Nerven und gibt mir drauf den Appell. Meine Alkoholreserve will aus und zwar ganz schnell. Ich schnacke drauf aufs WC, nicht die Frage sitzen oder stehen, weil die ähnliche Idee mein Dickdarm auch gerade hatte. Drum hei ich und mein Kater immer, wenn wir uns drei sehen, ging es riesen Theater und mein Kopf tut schon ein paar weh. Schleppe mich zurück ins Zimmer, denk mir hin und so de. Doch es wird drauf noch schlimmer, es bewegt sich bis du weh. Ich zweifle an meiner Sehkraft oder bin ich gäng noch voll, bis ich schlussendlich an Kraft, da liegt ja eine nackte Frau. Drum hei ich und mein Kater immer, wenn wir uns drei sehen, ging es riesen Theater und mein Kopf tut schon ein paar weh. Es war wunderschön, Thomas, hauchet sie mir sanft ins Ohr. Ich kenne gar keinen Thomas und habe keinen Sinn für Humor. Lieber fällt in meine Hände und fahr drauf mit Betten an. Lieber Gott, ich bin am Ende, lass mich Kater doch gehen. Drum hei ich und mein Kater immer, wenn wir uns drei sehen, ging es riesen Theater und mein Kopf tut schon ein paar weh. Dann dreht sie sich auf mich und schlaf fest wie ein Bär. Leider war die Frau auch gewesen, und noch grad genau so schwer. Jetzt komme ich nicht mehr fort, ich sehe schon mein Lebensend. In einem gedanklichen Spurt mache ich mein Testament. Drum hei ich und mein Kater immer, wenn wir uns drei sehen, ging es riesen Theater und mein Kopf tut schon ein paar weh. Ich fahre drauf mit Schwören an, weil ich den Tod vor mir sehe. Am Schnaps werde ich wieder stehen, kein Sex mehr vor der Ehe. Ich werde noch in Zukunft nur brave Lieder singen. Lieber Gott, komm zur Vernunft, tu den Tag überspringen. Der liebe Gott hat drauf mein Kater vor die Türe gestellt, schon Sement. Doch wirklich in Ruhe later. Mir nur bis zum nächsten Wochenend.
Mehr von der Berner Troubadour, auch von dem da, vom Oli Kirli, den wir gerade gehört haben vor der Szene, gibt es hier bei uns in einer Woche dann. Und sie, die Farcher so richtig schön auf Berndeutsch hat können fluchen und sich richtig ausgelebt hat dabei, wie man gespürt hat, das ist Joelle Behler und sie macht sich so langsam bereit für den Nachtclub und sie redet dann mit ihnen über die Fortsetzung. Was halten Sie von dem, dass es eine Fortsetzung gibt? Vielleicht haben Sie eine heisse Liebesgeschichte oder sonst eine Fortsetzung, wo Sie gerne froh sind, dass es sie gibt, oder Joelle? Wenn wir da gerade die im Studio haben. Du kommst zu mir rein und hast leider jetzt gar kein Mikrofon, aber nimm doch weiss.
Ach, gar nicht. Genau, Fortsetzung gibt ja viel im Leben, oder? Wo man nicht daran denkt. Jemand, wo man wieder trifft und denkt, hey, wow, was ist denn das für einen? Da haben wir doch schon mal eine Geschichte gehabt. Dann tut man die Box wieder auf. Und wenn man weitergeht und aus dieser Fortsetzung etwas Spannendes macht, dann wird es eine tolle Fortsetzung. Wenn nichts weiterentwickelt, ja, dann geht es halt so ein bisschen hinten runter. So Geschichten suchen wir im Nachtclub nach der Szene.
Heben fest, Fortsetzung ist Arbeit.
Hm? Unbedingt. Das ist alles Arbeit.
Ah, genau, der Plusmax. Nicht ganz normal, ist auch Arbeit. Schönen guten Abend wünsche ich die Rigardentreppe.
Manchmal kann ich die Nacht nicht schlafen. Liege wach und finde keine Ruhe. Bring keine Augen mehr zu und schaue nervös an die Decke auf. Habe einen Haufen komisches Zeug im Kopf. Es studiert und hört nicht auf. In der Hoffnung, dass es dann Ruhe gibt, mache ich Licht und schreibe auf. Hock im Pyjama am Küchentisch. Und ergüsse mich verbal, bis die ganze Wahrheit endlich draussen ist. Doch ich glaube, ich bin nicht ganz normal. Wenn ich am anderen Morgen lese, was auf dem doofen Zettel steht, lang ich mir verstört am Kopf und frage mich, ob's mir echt noch geht. Das sei einziges menschliches Hirn, der Art viel Unsinn drin kann haben. Gib mir zu denken,
Und ich nehme mir vor, den Zettel grad verschwinden zu lassen. Stattdessen gang ich und hänge ein Plakat auf und schreibe, kommen alle mal. Es kostet 50 Stutz und es ist voll genial. Du, ich glaube, ich bin nicht ganz normal. Und jetzt hast du das Plakat gesehen und so der Frau gesagt, schau mal, wenn der so gross auf dem Plakat drauf ist, dann ist das gewiss phänomenal. Und dann hat die Frau gesagt, da gehen wir. Das ist sicher gut, auch ja. Und jetzt müssen wir, aber bevor es dann spät ist, sofort Billett haben. Jetzt sind wir gekommen und haben da zugelassen und finden all den Stuss genial und haben noch zwei Stunden immer noch nicht genug. Du, ich glaube, wir sind nicht ganz normal.
Schöne Musik von Danu Wiesler noch bis.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.